Freunde, Geschwister, zu Beginn habe ich ein Rätsel für euch dabei. Es geht um einen Prediger und ihr sollt herausfinden, um wen es hier geht. Er ist ein Prediger der alten Schule, der aber gewagt wie immer spricht. Er ist nicht beliebt und dennoch ist die Welt sein Aufgabengebiet. Er bereist jeden Winkel der Erde und spricht in jeder Sprache. Er besucht die Armen, ermahnt die Reichen, predigt zu Menschen jeder Religion und zu denen, die keine haben. Und das Thema jeder Predigt ist immer dasselbe. Er ist ein redegewandter Prediger, der oft die Gefühle wie kein anderer berührt und Augen, die niemals weinen, doch zu Tränen rührt. Niemand kann seine Argumente widerlegen. Auch gibt es kein Herz, das von seinen Aufrufen unbewegt bliebe. Er zerschmettert mit seiner Botschaft Leben. Die meisten Menschen hassen ihn. Jeder fürchtet ihn. Sein Name? Jeder Grabstein ist seine Kanzel, jede Zeitung druckt seinen Text und eines Tages wird jeder von euch seine Predigt sein. Der Tod. So umschreibt ein Ausleger den Tod. Was wäre, wenn dies für uns alle die Zukunft wäre? Was wäre, wenn? Diese Frage haben sich sicher schon viele von euch gestellt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich damals einen anderen Beruf gewählt hätte? Wenn ich kein Haus gebaut hätte, sondern nur eine Wohnung gemietet? Was wäre, wenn ich den Autounfall nicht überlebt hätte? Was wäre, wenn wir in Detmold geblieben wären? Und wir müssen zugeben, manche dieser Fragen sind absolut sinnlos, weil wir die Entscheidungen und Weichenstellungen in der Vergangenheit nicht mehr korrigieren oder ändern könnten. Was wäre, wenn es keine Auferstehung geben würde? Das Herz des Menschen, ausgerechnet auf das Leben mit 75 Jahren, schlägt 2,3 Milliarden Mal. Und mit jedem Schlag pumpt es lebensspendendes Blut in alle Bereiche unseres Körpers. Und genau so ist auch mit der Wahrheit der Auferstehung. Sie spendet jedem anderen Bereich der Bibel und des Evangeliums das Leben. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt, ohne den keine andere Wahrheit der Bibel von Bedeutung wäre. Was wäre, wenn es keine Auferstehung gibt? Und diese Frage müssen wir ernst nehmen, weil Paulus sie ernst nimmt. Und weil die Antwort auf diese Frage unglaubliche Konsequenzen mit sich bringt. Was wäre, wenn? Der Bibeltext steht in 1. Korinther 15 ab Vers 12. 1. Korinther ab Vers 15. 1. Korinther 15 ab Vers 12. Bis Vers 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ein ganzes Kapitel widmet Paulus der Frage nach der Auferstehung Jesu. Und gleich zu Beginn schmiedet er eine untrennbare Kette aus lauter Zeugen, denen der Auferstandene begegnet ist. Und es war so, dass die Korinther auch daran geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist. Nur einige gab es, die glaubten, dass es für die Christen und für die Menschen keine leibliche Auferstehung geben wird. Und dieser Meinung erteilt Paulus eine klare Absage. Wie können denn einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so sagt Paulus, ist Christus auch nicht auferstanden. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, Vers 16 wiederholt er das nochmal, so ist Christus auch nicht auferstanden. Wir sehen mal, wie eng diese beiden Auferstehungen zusammenhängen. Sie stehen und fallen gemeinsam. Es gibt nicht die eine Auferstehung ohne die andere. Es erscheint uns vielleicht seltsam, dass es Christen in Korinth gab, die den ersten Teil der Wahrheit glaubten, dass Jesus auferstanden ist, aber den anderen Teil der Wahrheit, dass es eine Auferstehung für uns geben wird, wenn wir gestorben sind, den akzeptieren sie nicht. Aber dieses Denken ist uns heute wie damals nicht fremd. Denn die Gemeinde oder die Gläubigen, sie waren beeinflusst von heidnischen Religionen und Philosophien, die sie umgeben haben. Dort ist zum einen die Lehre vom Seelenschlaf gegeben. Da hat man gedacht, okay, der Körper zerfällt und stirbt und der Geist ruht, schläft einfach dahin. Oder der Gedanke der Materialisten, bei denen sich nach dem Tod alles auflöst und der Tod das endgültige Ende ist. Oder der Gedanke der Wiedergeburt, also Seele und Geist werden immer wieder in anderen Gestalten wiedergeboren. Und wenn man Pech hat, dann wird man im nächsten Leben eine Ameise, ich weiß es nicht. Aber bei all den Sichtweisen ist eins gemeinsam, die Persönlichkeit und Seele des Menschen ist verloren, ist weg, aufgelöst. Und ein anderer Gedanke, der wahrscheinlich die Korinther sehr geprägt hat, war der Dualismus. Das heißt, man hat den Menschen gesehen, das Körperliche, das ist das ganze Schlechte. Und dann hat es gegeben, das Geistliche, die Seele, die Emotionen, die Persönlichkeit, das war das Gute. Und für diese Menschen war sozusagen der Körper das Gefängnis der Seele und der Tod das ersehnte Ereignis, dass die Seele endlich frei wird. Und für Menschen, die diese Meinung hatten, war der Gedanke an einen Auferstehungsleib natürlich fremd, weil die haben ja die ganze Zeit gewartet auf den Moment, wo sie sterben und die Seele frei wird. Jetzt behaupten die Christen, die Seele steht auf mit einem Auferstehungsleib. Das ist natürlich für die ein unsinniger Gedanke. Die Griechen glaubten an die Unsterblichkeit der Seele, wollten aber auf keinen Fall den eigenen Körper mit in das ewige Leben nehmen. Und beeinflusst von all diesen Strömungen glaubten einige an die Auferstehung von Jesus, aber nicht an die leibliche Auferstehung der Toten. Und diesen Zweiflern und diesen Zweifeln tritt Paulus jetzt entgegen mit der Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn das wirklich so ist? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Und es sind fünf Konsequenzen, die Paulus hier aufzeigt. Und das erste Argument ist logisch und einfach. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, sagt Paulus, so ist auch Christus nicht auferstanden. Liebe Korinther, wenn ihr glaubt, dass es keine leibliche Auferstehung der Toten gibt, dann heißt es im Umkehrschluss, dass auch Christus nicht auferstanden ist. Und das wiederum würde bedeuten, dass das Alte Testament, die Evangelien, die Apostel, ja, Jesus selbst die Unwahrheit verkündet hätten. Und noch viel schlimmer, es würde bedeuten, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist das Grab nicht leer. Dann liegt Jesus dort noch. Dann ist Christus tot. Aber die Bibel bezeugt etwas ganz anderes. Die Evangelien und Paulus versuchen ja in aller Klarheit zu bezeugen, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Und Paulus sagt, schaut euch doch die Zeugenliste an. Vers 6 im 1. Korinther 15, Vers 6, da steht, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, von denen die meisten noch leben. Paulus sagt, da könnt ihr hingehen, da könnt ihr fragen, die haben ihn wirklich gesehen. Der Richter Sir Edward Clark im 19. Jahrhundert, er war Generalstaatsanwalt, schrieb, als Jurist studierte ich anhaltend die Beweise für die Geschehnisse des ersten Ostertags. Für mich ist der Beweis schlüssig. Und im höchsten Zivilgericht Englands habe ich unzählige Male Urteile aufgrund von Augenzeugen erlangt, auch wenn diese nicht annähernd so überzeugend waren wie im biblischen Bericht. Und zwingend mit der Auferstehung Jesu geht einher, dass das Grab von Jesus leer ist. Ein Theologieprofessor hat mir gesagt, würde man irgendwann die Knochen von Jesus finden, würde das an meinem Glauben nichts ändern. Da stelle ich die Frage, was ist das für ein Glaube? Weil wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus tot. Und damit ist es nicht getan, sagt Paulus. Die zweite Konsequenz ist, dann ist unsere Predigt vergeblich. Und das griechische Wort, was da steht, das kann auch übersetzt werden mit inhaltslos, kraftlos, wirkungslos. Unsere Predigt wäre vergeblich. Das Evangelium ohne die Auferstehung ist wertlos, kraftlos, umsonst. Ich weiß, dass die Elke zum Beispiel ganz viel Predigten sich anhört. Wenn es keine Auferstehung gibt, kannst du die Zeit sparen, weil jede Predigt wertlos ist. Denn wie Paulus am Anfang von dem Kapitel erklärt, nämlich das Evangelium, Vers 3, sagt er Folgendes: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist nach der Schrift und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Das heißt, das Evangelium ist das die Auferstehung ist das Zentrum des Evangeliums. Und ohne die Auferstehung wäre das Evangelium überhaupt keine frohe Botschaft mehr. Eine hoffnungslose Botschaft, trostlos. Ich würde fast sagen, es ist bedeutungsloser Unsinn. Sie wäre nicht wert, gepredigt zu werden. Denn wenn Christus nicht auferstanden ist, dann hat er die Sünde, den Tod und den Teufel nicht überwunden. Ja, jetzt könnten einige von euch sagen, gut, was ist denn mit dem Rest, auch wenn es jetzt mit der Auferstehung nicht so ernst zu nehmen ist, da bleiben doch nur so viele schöne Geschichten aus dem Alten Testament und die ganzen Propheten und Könige und die Weisheiten und hilfreich moralischen Lebensregeln von Jesus. Gäbe es denn nicht noch wertvolle Predigten, auch wenn Christus nicht auferstanden ist? Und Paulus sagt, nein. Die Predigt wäre vergeblich, weil ja all unsere Predigt mit Christus steht und fällt. Alle Predigt hängt ja an ihm. Und nimmt Christus weg, dann bleibt nur leere, wertlose Hülle von moralischen Weisheiten und poetischen Worten. Und ein weiteres Argument dafür, dass die Predigt wertlos wäre, finden wir in Vers 15. Da sagt Paulus nämlich, wir würden alle als falsche Zeugen befunden werden. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann wären wir alle, die wir hier sitzen, und ich habe heute Morgen schon im WhatsApp-Status geschaut, wer hat überall bezeugt, dass Jesus auferstanden ist, ihr wärt alle Lügner, so wie wir hier sitzen. Paulus schließt sich selber mit ein. Wir würden dann auch als falsche Zeugen befunden, Vers 15, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er ja nicht auferweckt hätte, wenn durch die Toten nicht auferstehen. Und im Griechischen steht da ein Wort für falsche Zeugen, das heißt Pseudomärtyres, also Pseudozeugen, Scheinzeugen, falsche Zeugen. Paulus sagt, wenn dies mit der Auferstehung nicht stimmt, dann hätten wir uns alle an dem für uns wichtigsten Punkt getäuscht. Und warum sollte man uns dann noch in irgendeiner anderen Sache vertrauen oder glauben? Und obwohl es Paulus hier nicht speziell erwähnt, ist es so, dass auch Christus als Lügner entlarvt worden wäre. Erinnern wir uns an das, was er gesagt hat. Denn der Menschensohn müsse viel leiden, verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und noch viele andere Beispiele kann man hier anführen. Christus hätte gelogen. Auf jeden Fall hätte er kaum den Anspruch erheben können, der Retter der Welt zu sein, Herr über Lebende und Tote, Gottes Sohn zu sein. Wir wären mit ihm als Lügner entlarvt und das ganze Neue Testament wäre ein wertloses Dokument, dem kein vernünftiger Mensch mehr glauben würde. Und weiter sagt Paulus, aus einer vergeblichen Predigt folgt ein leerer Glaube. Die Verse 14 und 17 deuten das anders, sagt Paulus, so ist auch euer Glaube vergeblich. So ist euer Glaube nichtig, überflüssig, leer, wertlos. Aus einer leeren Predigt folgt ein leerer Glaube. Aber ist nicht das Kernstück unseres Glaubens die lebendige persönliche Beziehung zu Jesus? Die Gewissheit, dass er Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird? Dass er alles gut machen wird? Unsere Tränen abwischen wird? Dass er uns Lohn gibt für unsere Mühe und für unsere Entbehrungen und unsere Arbeit im Reich Gottes? Dass er immer bei uns ist und uns bewahrt und uns tröstet und aufrichtet? Aber wenn du das alles wegnimmst, weil Christus leblos ist, weil es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist unser Glaube einfach nur leere Hülle. Denn ein toter Erlöser ist kein Erlöser. Und zum toten Christus kann man keine lebendige Beziehung haben. Und alles, was unseren Glauben kostbar macht in Jesus, das wäre gar nicht wahr. Alles, was wir bisher geglaubt hätten, wäre wertlos, für Dreck zu achten. Und dann könnten wir mit Asaf sagen, ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Oder wie Jesaja das ausdrückt, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht. Das wäre die Konsequenz daraus, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Und ich habe gedacht an die Glaubenshelden aus Hebräer 11. Was wäre das für eine Liste? Es wäre eine Liste von törichten Menschen. Sie alle, Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Mose, Rahab, David, die ganzen Richter, Propheten, sie alle wären vergeblich gläubig gewesen. Alle Gläubigen aller Zeiten hätten umsonst geglaubt, gelebt und wären vergeblich gestorben. Das ist die Konsequenz, die Paulus uns hier aufzeigt, wenn es keine Auferstehung geben würde. Und eigentlich das Schlimmste für uns, sagt Paulus in Vers 17, ist Christus nicht auferstanden, so seid ihr noch in euren Sünden. Unsere Sünde wäre endlos. Nicht zu beseitigen, nicht abzulegen, nicht loszuwerden. Wir wären für immer und ewig an sie gekettet. Wenn Christus nicht vom Tod auferstanden ist, dann hat die Sünde über Christus gesiegt. Und wäre Christus im Tod geblieben, würden wir ebenfalls im Tod bleiben, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die ewige Strafe, der endlos quälende Tod in der Hölle, wäre für uns wie für alle anderen, die nicht an Jesus glauben, dasselbe Schicksal. Zu Recht. Zu Recht wären wir dort, weil es für uns kein Opfer geben würde. Und das Kernstück, das Filetstück vom Evangelium, dass wir unsere Schuld vor Gott loswerden können, müssten wir aus der Bibel rausreißen. Jetzt kann man zurückfragen, ja, Moment mal, hat denn Jesus nicht durch seinen Tod am Kreuz bezahlt? Er ist ja gestorben. Könnte man fragen. Er hat doch gesagt, es ist alles vollbracht. Aber wir erinnern uns, Jesus hätte gelogen. Und mit seiner Lüge wäre er kein passendes Opfer mehr gewesen. Wäre er im Tod geblieben, hätte er sein Blut nicht im himmlischen Heiligtum darbringen können, um diese Erlösung für uns zu erwirken. Und das vollkommene Opfer von unserem Herrn Jesus bedeutet auf der einen Seite, ja, dass er die Schuld ganz bezahlt, aber auch, dass er die Konsequenz der Schuld überwindet. Und die Konsequenz der Schuld ist der Tod. Geschwister, ohne Auferstehung ist das Kreuz wirkungslos. Das ist wie beim Staatsexamen, du schaffst alle Prüfungen nur in der letzten Phase durch. Dann ist das ganze Examen als nicht bestanden gewertet. Und so ist es auch mit der Auferstehung. Sie ist das Siegel Gottes auf die Wirksamkeit des Opfers unseres Herrn Jesus. Ohne Ostern bleibt Karfreitag ein Schrecken ohne Ende. Alles wäre verloren gewesen. Ohne Auferstehung der Toten wäre Christus tot, unsere Predigt vergeblich, unser Glaube inhaltslos, wir wären noch in unseren Sünden und dazu hätten wir über dieses Leben hinaus keine Hoffnung. Weil Paulus sagt es im Vers 18, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffnungslos verloren. Das ist ja eigentlich ein schöner Ausdruck, gell? In Christus entschlafen sein. So sterben Christen. Ihr könnt euch noch erinnern an den Abend, wo wir bei der Karin Landerer waren im Zimmer und es klar war, dass sie jetzt heimgehen wird und wir gebetet haben und Lieder gesungen haben. Da hat man ihnen nur eines gedacht. Erstens, wie herrlich ist diese Hoffnung? Und zweitens haben wir gedacht, so möchte ich auch sterben. Diese Gewissheit, dass wir in die Arme unseres Erlösers hineinsterben dürfen, wenn wir den letzten Schritt aus dieser Welt gehen, dann gehen wir nicht in die Dunkelheit, sondern gehen wir heim zu Jesus. Und ich habe mit Franzl schon ausgemacht, er hat sich ein Lied ausgesucht, wo sie am Singen soll zu seiner Beerdigung. Da möchte ich eine Textzeile vorlesen, weil das so schön ist. Ich gehe heimwärts, heißt es von Corinna Schweizer, bin ein großer Fan von ihr. Aber ich gehe heimwärts, heim zu meinem Herrn. Ich gehe heimwärts zu ihm. Ich gehe zu Jesus, gehe zu meinem Herrn, heimwärts zu ihm. Ich gehe zu ihm, der meine Liebe war, und lasse Schmerz und Tränen hinter mir. Ich gehe zu ihm, getröstet, wunderbar, geborgen, getragen bis hierher. Ich gehe zu ihm nach meiner Leidenszeit und lasse meine Hülle hier zurück. Ich gehe zu ihm in seine Herrlichkeit. Dort wartet mein Heiland und mit ihm mein Glück. Dort werde ich vor ihm stehen und ihn dann endlich sehen. Von Angesicht zu Angesicht werde ich sehen, wie er ist. Ich gehe heimwärts, heim zu meinem Herrn. In der Natur, da gibt es ein wunderbares Bild, eine wunderbare Veranschaulichung für die Auferstehung, wie das mal sein wird mit uns. Und das ist das Bild von der Raupe. Die Raupe verpuppt sich in einem Kokon und dort drin stirbt sie wortwörtlich. Die Raupe als solches löst sich völlig auf. Das ist sehr gut untersucht. Es bleibt nur ein einziger flüssiger Zellhaufen übrig. Die Raupe ist völlig gestorben. Und aus diesen Zellen, und das ist auch ein besonderer Beweis eigentlich für Gott, den Schöpfer, da ist auch schon der neue Bauplan drauf für den Schmetterling, der dann sich aus dem Kokon befreit und wunderschön und herrlich ist. Und so wird es sein mit uns. Auch wir werden verwandelt werden. Ich sage euch ein Geheimnis. Paulus sagt uns ein Geheimnis. Ich sage euch ein Geheimnis. Vers 51. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Aber wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann hat die Corinna Schweizer dieses Lied in den Wind geschrieben. Dann gibt es für uns keine Hoffnung mehr. Und alle Argumente münden dann in Vers 19. Und ich habe früher eigentlich diesen Satz nie verstanden, was meint Paulus damit. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Und er sagt eigentlich nichts anderes wie, wenn du Christ bist und es gibt keine Auferstehung der Toten, dann bist du einer von den Dümmsten. Auf gut Deutsch. Paulus sagt, da steht wirklich, das griechische Wort meint erbärmlich, bemitleidenswert. Wir hätten nichts anderes verdient, als dass die Welt uns auslacht. Dass wir heute am Sonntag hier sitzen, dass wir uns an das halten, was da herinsteht, wenn es keine Auferstehung der Toten geben würde. Und es ist, als ob Paulus eine Reihe von Dominosteinen aufbaut vor uns und er gibt dem ersten Dominostein einen kleinen Schubs. Und der komplette Glaube, der komplette Inhalt unseres Glaubens bricht zusammen. Ist Christus nicht auferstanden, dann ist unsere Predigt wertlos, unser Glaube inhaltslos, unsere Sünde endlos und unsere Zukunft hoffnungslos. Und dann müssten wir, so wie Paulus das ein paar Verse später schreibt, schlagt es mir auf, Vers 32, dann müssten wir so leben, wie Paulus das hier beschreibt. Zweiter Teilsatz. Wenn die Toten nicht auferstehen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So müssten wir dann leben. Unter diesen Bedingungen, vorausgesetzt es würde keine Auferstehung geben, wäre es besser, alles andere zu sein als ein Christ. Dann ist sowieso alles egal. Dann lass uns leben, lass uns alles rausholen aus diesem Leben, was geht. Fressen, saufen, Party, Luxus, Reichtum, Sex, Sport, Fun, lass uns leben, morgen sind wir tot. Paulus führt diesen Gedanken schonungslos zu Ende. Wenn Christus im Grab geblieben ist, dann solltest du besser jetzt sofort aufhören, Christ zu sein. Und dich lossagen von allem, was dich mit dem Glauben an Christus verbindet. Puh. Und jetzt ist, als wir mit Paulus kurz Luft holt. Und dann kommt Vers 20. Ich habe den bewusst vorher noch nicht gelesen, weil der kehrt eigentlich da dazu, zu diesem Abschnitt. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Und das war irgendwie das Ziel von dieser Predigt, dass wir begreifen, was bedeutet eigentlich dieser Satz für unser Leben. Nun ist aber Christus auferstanden. Das ist ein Jubelruf, ein Christus-Hymnus. Und ich hoffe, euch ist es groß geworden. Durch die Frage, was wäre, wenn? Was hängt alles zusammen mit der Auferstehung von Jesus? Alles hängt daran. Nun aber ist Christus auferstanden. Und Paulus kann zu Recht fragen: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch die Auferstehung zerschlug Jesus die Macht des Todes. Und für die, die an ihn glauben, herrscht der Tod nicht länger über sie. Denn an dem Tag, wo Christus wiederkommt, werden wir verwandelt. Das Verwesliche wird überkleidet mit Unverweslichkeit und die Sterblichkeit wird die Unsterblichkeit anziehen. Und dann wird der Tod verschlungen in den Sieg, den Christus für uns errungen hat. Und erinnert euch an die Worte aus der Offenbarung: Der Tod und das Totenreich, sie werden in den Feuersee geworfen. Und dann wird Gott abwischen alle Tränen von unseren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, Geschrei, noch Schmerz. Und wenn wir wirklich glauben, und ich hoffe, dass wirklich alle Zweifel beseitigt sind, dass es die Auferstehung gibt, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er für uns eine Auferstehung geben wird, und ich hoffe, diese Tatsache ist euch groß geworden, dann sollten wir unsere Dankbarkeit in Folgendem beweisen. Denn dieses Kapitel endet mit einem wunderbaren Vers. Das ganze Kapitel geht um die Auferstehung mit dem Ziel von Vers 58. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und die Tatsache der Auferstehung ist für uns die größte Motivation, Gott zu dienen mit unserem Leben. Wir haben die Verheißung, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist, weil Jesus kommen wird und mit ihm sein Lohn. Das lesen wir in Offenbarung 22, Vers 12. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Nun aber ist Christus auferstanden. Amen.